Right. Hi, everyone.
And from here, of this triangle and invert it. And we will place half of this triangle connecting the thumb in the belly button. And the index finger is now actually in the region of the underbelly. And we continue inhaling and exhaling. Inhaling, connecting to the head resonance. And exhaling, connecting to the underbelly resonance. In. And out. Connection with our resonance, and we could. So inhaling through the nose and humming while exhaling, or imagining this resonance. Let it fill in the space.
Mm-hmm.
monster.
Okay, I'm going to continue. What I will do is, some of you might have received a handout. I'm going to tell you. I think maybe we will have to wait. Continue. In the meantime, I tell you, classical singing practice is an academic practice, and we've been engaging it for months in a dialogue between our different practices, and we've both been working on the same topics, namely on the question of how to produce embodied knowledge. And we both realized that we've been frustrated by the different types of practices that we've both been engaging in. So this is an experiment that is continuous, and this presentation today is part of this continuous process of trying to disrupt the different types of practices we've been engaging in. I think this is working. Okay, cool. All right, let's get back to the listening, to the humming, to the making sound with our bodies. I'm gonna be reading quote number 9 on the handout. It's a quote by Jean-Luc Nancy in his book Listening. To be listening is always to be on the edge of meaning, or in an edgy meaning of extremity. And as musically listened to, that is gathered and scrutinized for itself, not, however, as an acoustic phenomenon, but as a resonant meaning. A meaning whose sense is supposed to be found in resonance, and only in resonance.
Are we critical explorers?
Yes, I hope so. But what can be the shared space of meaning and sound? That's the question. Meaning consists in a reference. In fact, it is made of a totality of referrals, from a sign to a thing, from a state of things to a quality, from a subject to another subject, or to itself, all simultaneously. Sound is also made of referrals. It spreads in space, where it resounds while still resounding in me, as we say. To sound is to vibrate in itself or by itself. It is not only for the sonorous body to emit a sound, but it is also to stretch out, to carry itself and be resolved in vibrations that both return to itself and place it outside itself. End of quote. The relation of sound to meaning is what we struggle with when we want to communicate the connections between resonant bodies and minds. How do we verbalize this relation? How do we put in words the resonance between the sounding body and the world in which this body is being read, mainly through visual categorization? Which vocabulary or which alphabet do we have for voicing the resonating connection between the sounds we hear, feel, or make, and the thoughts we form through language? To locate meaning in sound might open up ways of attending to the invisible.
Kanal 1, Deutsch geht jetzt, okay.
Kate. For me as well, but also I feel like for many, many years I had to write in order to know what I think, and I think that's where I have a problem now, because I realized that the transition from experience to writing is not a very successful one. It's not stable, and it's not just to my experience. So I'm going to read quote number 3 from the handout. It's a quote by Susan Kozel on process phenomenologies. I examine closely the transition from raw experience into scholarly writing. Phenomenological theories are not born whole and complete. They are rather uncooked and messy at first. When I refer to phenomenology, I mean a reflective process that is subjective, embodied, and situated, but also exploratory and critical. I confront the accusation that academic writing deadens, dampens, or diminishes experience into the accepted discourses of academic research. Dancing, bleeding, weaving, and writing are all embodied processes. So the consideration of resonance provides a clear dynamic of relationality, the relation between voice, sound, and meaning, between bodies. If we think of experience as enveloping us, then dissolving into something else, our writing about it is a play between arriving, making sense of it, and it transforming. End of quote.
It informs, destabilizes, confuses questions, agitates, exposes, challenges, disorders.
That's why it's important to incorporate the process in writing, because of the effect of destabilization. So for me, the premise of theory-making tradition, called process philosophy, is that we must develop a theoretical practice that counters the static and the fixing description.
Kanal 1, 1, 1.
This philosophy contends that form and content of any theory is itself transformed by the dynamic relationships of bodies, lives, and experiences it engages with. What comes to the fore here is that the theory not only consists of what it is about, but also always consists of its own production processes that are temporally, spatially, culturally, and bodily specific. Especially theory engaging with bodies and embodied experience must therefore reflect the chaotic and sometimes messy bodily states of the theorist in processes of writing.
A wild horse, proper prose is motion life, humanless.
Proper has always been the goal in my writing, but I'm gonna try to give it up. Thanks to you. What then, I ask myself, can a theory look like that does not cancel out, but rather deepens and enriches the embodied processes from experience to text? I want to think that theory would profit from treating text not as the final product of thought, but as a temporary and unfinished score for engaging in dialogue with others. Dialogues are necessarily open-ended, prone to misunderstandings, allowing for failure, committing to conflict, and engaging in communicative resonances beyond language.
Mit der Unterbauchresonanz hoffe ich, auf etwas einzugehen, das in das Fragile, das Unsichtbare geht. Und doch ist es so, dass Resonanzen und die Vibrationen des denkenden Körpers auch Teil des Prozesses sämtliches theoretischen Konstruktes sein sollte.
Performer of the thought.
Erotik.
Das ist das Stichwort für meine Erfahrung mit Schwangerschaft. Und dafür werde ich etwas lesen, und zwar das Zitat 1 des kleinen Zettels, den ich ausgeteilt habe. Ist etwas inhärent Queeres an der Schwangerschaft selbst? Zumindest in dem Maße, in dem es auf tiefgründige Art und Weise den sogenannten Normalstatus des Selbst ändert und ab und an eine radikale Intimität mit und gleichzeitig radikale Entfremdung vom eigenen Körper bedingt? Wie kann eine Erfahrung, die so unglaublich seltsam, wild, transformativ sein kann, auch entweder Symbol oder Darstellung des ultimativen Konformismus sein kann? Oder ist das Ganze nur eine Disqualifikation von etwas, das im Grunde genommen viel zu eng angebunden ist an das weibliche Tier vom privilegierten Terminus? In diesem Falle wäre das die Nonkonformität oder Radikalität? Ende des Zitats. In meiner Erfahrung von Schwangerschaft ist es so, dass Queeres eine sehr große Rolle gespielt hat. Ich bin durch eine konstante Transformation des eigenen Körpers gegangen, die ich erfahren habe als geradezu intim erfreulich. Und gleichzeitig war es eine Reflexion meiner Genderqueer-Identifizierung. Es ist eine Erfahrung, die hat sich auch reflektiert in der Art und Weise, wie mein Körper gelesen wurde, gerade in dem späteren Schwangerschaftsstadium, wo ich wahrgenommen wurde als entweder jemand, der das Gender subversiv betrachtet, dass ich also als Mann gelesen wurde, auch wenn ich da einen 8 Monate alten Fötus mit mir rundschleppte.
Able.
Or strangely.
Oder manchmal seltsamerweise hat man gedacht, ich kehre meine eigene Queerheit um, dadurch, dass ich die Verfremdung von meiner generellen Aversion gegen Familienplanungskonformität sowohl annehme als auch genieße.
Homo.
Genius!
The experience.
Die Erfahrung des Wahrgenommenwerdens entweder als rein heteronormative Frau, also Schwangerschaft macht die ganze Arbeit schon für einen selbst, oder zumindest zeitweise wahrgenommen zu werden als ein Mann mit einem gestierenden Körper, in vieler Art und Weise widersprüchlich zu dem, wie ich mich tatsächlich wegen meiner Schwangerschaft gefühlt habe, sodass ich mich frage, welche Werkzeuge ich gebraucht hätte, um meine eigene körperliche Erfahrung in einen Text, ein Skriptum, eine Sprache oder eine Theorie zu transponieren, die man so lesen könnte wie: Schau, hier ist ein Körper. Dieser Körper fühlt sich transitional, seltsam, sexy, verdoppelt, komisch und monströs gegenüber alle Kategorien hinaus. Kannst du mich lesen? Auf der Basis dieser Erfahrung frage ich mich, und das trage ich mit mir immer noch als eine Art von geliebtes Gedächtnis, welch ein Vokabular von transitioneller Verkörperung eigentlich das sein würde, wie sich das anhören würde, wie man meinen eigenen Körper so sozial lesen könnte, wie sich das mit meiner eigenen Körperpolitik vereinbaren ließe und andere Übergangsformen des Körpers, könnte man die einfacher in Sprache umsetzen? Eine Art verkörperte Theorie wäre hier idealerweise eine Art Krücke oder eine Art Halteseil, in der man ein verkörpertes Vokabular oder eine verkörperte Schriftlichkeit und Lesbarkeit entwickeln können.
I want to talk about literacy.
Ich möchte über Lesekunde sprechen. Und ich werde das Zitat Nummer 7 lesen. Es ist von Irvin Marvin. Lesekunde, das sehen wir als etwas, das ist ein Satz von variablen, kulturell spezifischen Techniken für das Organisieren, das Ausdrücken und das Performen von sozialen Beziehungen, umherum gedreht um eine Interaktion von Text und Körpern. Lesekompetenz ist gekennzeichnet durch Fähigkeit, die den Beitrag des eigenen Körpers zum Prozess der Textproduktion und Praxis zu verbergen oder sogar auszulöschen. Das heißt, eine solche Lesekunstkraft wäre die Freiheit, andere Körper für eine Textdarstellung oder eine Textverschiebung wahrzunehmen, so wie es eben gerade kommt. Lesekundeakte haben das Ziel, Hirn und Körper zu trennen. Das heißt, das zu praktizieren bedeutet wenigstens, dass man den Körper entweder verbirgt oder ablehnt. Schlimmsten Falle zerstört oder beschädigt man ihn physisch, moralisch oder emotional. Wenn es also die Lesekunst nicht nur eine mentale Fähigkeit ist, dann ist jede konzeptuelle Veränderung für diese Vorstellung von Lesekunst als eine verkörperte Praxis etwas, das außerordentliche Auswirkungen haben wird.
Eliminate, correct. This eliminate.
The disguising that's going on in the writing process about bodies.
Das, was an Verbergen im Prozess des Schreibens passiert, das hat mich daran gedacht, mich dazu gebracht, darüber zu legen, wie ist eine Produktion dieser Art? Ist es queer? Ist es subversiv? Verändert? Wie kann man das sichtbarer machen? Wie funktioniert so etwas? Ich möchte deshalb Lesekunst verstehen als eine Art und Weise der Wahrnehmung, statt nur als eine Art von Erkenntnis, die man richtig einsetzen kann. Lesekunst als eine praktische Arbeit, die Stimme, Ton, Gefühl, Gebärde, Wunsch, Berührung, alles inkorporiert, ist etwas, das im Grunde genommen das Risiko des Scheiterns in sich trägt, weil es nicht funktionieren wird, wenn man sich entblößt anderen Körpern gegenüber, anderen Hirnen, anderen Gefühlen. Und das wird von anderen Körpern nicht unbedingt immer dann anders wahrgenommen. Was machen wir also mit dem alphabetischen Körper? Der alphabetische Körper, so nennen wir den Körper des Lesens, der Lesekunst, das ist der Körper, der produziert ist und gelesen wird durch die Lesekunst. Ich frage mich aber, welche andere Art von Körperlichkeit wird produziert durch etwas, das man körperliche Literatur oder körperliche Lesekunst, Körperlesen nennen könnte.
So corporeal literacy.
Also Körperlesekunst. Das ist ein Terminus, den ich eigentlich anwenden möchte für die Arbeit, die Angel und ich hier durchführen. Und deshalb möchte ich jetzt noch ein Zitat lesen. Das Zitat Nummer 8 auf den Unterlagen. Körperlesekunst ist eine Perspektive, die den performativen Charakter des Prozesses der Wahrnehmung und Erkenntnis herauskristallisiert, mit besonderem Schwerpunkt auf den Körperdimensionen der Lesepraxis. Es ist mehr als nur die Beschreibung der Kapazität des Lesens und Schreibens. Eine Körperlesekunst bedeutet auch kulturell spezifische, sinästhetische Modi von Informationsverarbeitung, die es nur gibt durch kulturell spezifische Praxen von Bemerkung, von Lagerung und von Sendung von Informationen. Das heißt, das sind Praxen, die im Grunde genommen mehr als nur einfache Werkzeuge an die Hand geben, sondern die sehr tiefgreifend, wie wir denken und verstehen, beeinflussen.
Lukas,
das Singen von Angelo, das hat auch eine Auswirkung auf meinen eigenen Gedankenprozess. Es zerstört meine Konzentration. Ich habe mir noch nie wirklich überlegt, wie das eigentlich funktioniert, aber irgendetwas muss es zu tun haben mit irgendeiner tief verborgenen, aber verkörperten Erfahrung von irgendwo vorher in meinem Leben. Aber das genau ist auch das, was wir in diesem Prozess natürlich tun wollen, die eigene Praxis des von anderen jeweils stören zu lassen. Angelo ist sehr kritisch eingestellt gegenüber seiner eigenen praktischen Singübung. Sie sind aber sehr sinnvoll, um für mich disruptiv zu wirken. Ich werde trotzdem in meinem Gedankenfluss versuchen, fortzufahren. Körperlesekunst ist vielleicht ein Werkzeug, das uns ein neues Werkzeug an die Hand geben könnte. Das passt aber in Konzepte des einen und der Performance in beiden Elementen. Das heißt, es ist die Körperlichkeit und die schriftlichen Elemente. Diese beiden Konzepte passen ineinander, destabilisieren, dekonstruieren sich gegenseitig. Also Körperlesen ist etwas, das ist ein theoretisches Konzept, gleichzeitig auch der Name für eine Praxis der Lesekunst. Es gibt den Namen an eine forschende Praxis, die im Grunde genommen meine Lesekunstfähigkeiten inkorporiert, sowohl aber auch hinterfragt, im Austausch mit, manchmal in Konflikt mit, anderen Kommunikationsfähigkeiten. Meiner theorieschaffenden Praxis möchte ich versuchen, Körperlesekunst als eine aktive Form von perzeptueller Kognition wahrzunehmen, die auch die eigenen Maßnahmen einer verkörperten Produktion berücksichtigt und die damit Raum schafft für die materiellen Konditionen dieser theoretischen Konzepte, die ich schon so lange beschrieben habe, wie Verwundbarkeit, Sorge, Queerness, Behinderung, Versagen, Konflikt, Verlangen, Unordnung. Aber auch wenn ich diesen Begriff Corporal Literacy, also Körperlesen, Körperlesekunst, einen sinnvollen Terminus finde, möchte ich das nie so verstehen, dass es eine Art Ordnungsprinzip ist, sondern also etwas, das man wunderbar darstellen könnte ohne jeden Fehler, sondern das soll als eine Gebärde, eine Geste, eine kommunikative Kapazität wahrgenommen, vielleicht als ein zeitweiliges Vokabular, das uns Werkzeuge in die Hand gibt für die Experimentierung, sodass unsere Körper sich ausdrücken können und leichter zu lesen sind.
There's a theory tradition.
Es gibt eine Theorie und Tradition, die ich oft vernachlässigt habe, die ich aber gerne lernen möchte. Das nennt sich Theorie des Fleisches. Und ich möchte ein Zitat, das Zitat Nummer 6, lesen. Chicana-feministische Schriftsteller Cherry Moraga und Gloria Anzaldúa haben rebelliert gegen bestehende Paradigmen, die die Dissoziation ihrer lebendigen Erfahrungen erforderten, nur damit sie sich das Etikett von intellektuell, öffentlich oder sonst etwas umhängen können. Stattdessen haben sie die Grenzen von Genre, Methode, Inhalt, Disziplin überschritten. Sie sagen, Fragmentierung und Hybridität ist nichts, das sie als methodologische Entwicklung wahrnehmen oder als eine intellektuelle Intervention, sondern für sie ist es die beste Repräsentation ihrer eigenen gelebten Erfahrung. Sie waren der Ansicht, dass die Theorie nicht ausschließlich von geschriebenem Text entstehen sollte, sondern der Ausgang sollte kollektive Erfahrungen der Unterdrückten sein, vor allen Dingen von Frauen farbigen Frauen. Theorie sollte also aus dem entstehen, was wir leben, atmen, in unserem Alltagsleben erfahren. Und das ist nur dadurch, dass wir Grenzen aufbrechen, Grenzen überschreiten, indem wir den Anspruch auf Fragmentation und Hybridität erheben, dass unsere Theorie tatsächlich für die Befreiung dient.
Spettatore de barriere.
To let the other speak.
Um anderen eine Stimme zu geben, bedeutet, dass man viele Methoden erfinden muss, die rassistisch, heterosexistisch, imperialistische Sprache subversiv behandeln.
Wrapping up.
Excuse the outburst.
I'm just checking the time. So we're supposed to wrap up. I think what I just said about.
Ich glaube, was ich gerade über Theory in the Flesh gesagt habe, ist etwas, das sich sehr gut bezieht auf das, was wir als letztes geplant hatten, eine letzte Übung, die ich mit vielen verschiedenen Dingen sowohl kognitiv als auch perzeptionell in Verbindung setze, die aber gleichzeitig auch ein Gefühl der Dringlichkeit vermitteln. Es ist die Dringlichkeit zu reagieren. Die Dringlichkeit, über das, was jetzt im Moment da ist, zu sprechen. Und damit gebe ich Angelo sozusagen das Wort. Ja, ich hatte mir überlegt, noch eine weitere Übung durchzuführen. Dabei habe ich mir gedacht, dass unsere Praktiken, dieses hier simultan durchzuführen im Engagement mit allen, natürlich auch etwas ist, das die Grenzen von Prozessen überschreitet. Und damit haben wir normale perzeptionelle Fortflüsse und Performanzen, die wir überwinden durch die Fluidität der Stimme. Das ist eine völlig neue Art von Prozess. Und dieser Prozess erwartet von uns, dass wir hier Momente des Zwischenloslassens entwickeln. Und in meiner körperhaften Erfahrung des Singens habe ich festgestellt, dass das Loslassen das Allerschwierigste ist, was mir je untergekommen ist. Ich glaube, ich möchte deshalb hier eine Übung durchführen, die vielleicht ein bisschen ein Gefühl dafür gibt, wie man das tatsächlich rein körperlich versuchen kann zu tun. So dass man das selbst durch die Erfahrung analysieren kann, indem man das mit dem eigenen Körper ausprobiert. Wir werden das vielleicht einmal gemeinsam demonstrieren und dann können alle einfach das mitmachen oder versuchen. Ich weiß, dass es natürlich sehr unterschiedliche Körper hier in diesem Raum gibt. Deshalb glaube ich, wäre es ganz gut, wenn wir versuchen, so sehr wie nur möglich auf jeden Einzelnen einzugehen und vielleicht auch einfach auf Einzelne zugehen und helfen. Also das ist jetzt eine Stabilität der vertikalen Position in dieser Übung. Die vertikale Position gefällt mir besonders. Und ich frage mich jetzt gerade, wie können wir das sichtbar machen für alle, sodass wirklich jeder sieht, worum es geht. Also es geht um die Interdependenz von zwei Körpern und um das Loslassen durch ein großzügiges Geben. Normalerweise machen wir das mal diagonal. Diagonal ist immer gut. Ja, so vielleicht.
Exactly. We can move. You can move.
Also jetzt können wir uns bewegen. Ich hoffe, man kann uns sehen. Wenn einer uns nicht sehen kann, einfach irgendwo hingehen, wo man uns sehen kann. Also wir kommen jetzt so zusammen. Die Füße stehen jetzt in Bezug zu den Schultern. Wir machen das in zwei Phasen. Zunächst heißt es zurücklehnen während des Gebens. Wir atmen durch die Nase ein. Dann geben wir unsere Gewicht zurück. Genauso, wir lehnen uns zurück, geben damit unser Gewicht, lassen es los, kommen zurück im Seufzen, seufzenden Ausatmen.
So, we inhale.
So nochmal, wir inhalieren, also einatmen gemeinsam. Wir bleiben im Kern des eigenen Körpers, geben das Gewicht zurück, kommen wieder zusammen im Ausatmen, genauso. Und der nächste Schritt ist, dass man sich lehnt und hinhockt, so wie es einem gemäß ist, also dem Winkel, den man selber mag. Also einatmen und runter, in die Hocke gehen, gemeinsam immer noch an den Händen halten, dann runtergehen. Also, wie gesagt, das Scheitern ist zu akzeptieren und man geht auch mit dem Scheitern um. Ist auch hier, wenn man etwas aus diesem Prozess als Information zieht, dann wird man feststellen, ich sprach ja davon, dass man gibt, während man loslässt und was dabei passiert. Ich hoffe, das können auch alle spüren, wenn man das mit uns jetzt gemeinsam macht. Das ist nämlich so, wenn man einander festhält, dann destabilisiert man sozusagen die eigene Beziehung. Ja, das war doch gut. Ja, will hier jemand das hier vorne machen? Das kann man übrigens auch im Sitzen ausprobieren. Also man kann einfach so weitermachen. Das kann man auch im Sitzen, wie gesagt. Also, und ich fände das natürlich ganz toll, wenn hier auch mal mit anderen Leuten das gemacht werden. Vielleicht auch nicht nur mit zweien, sondern zu dritt. Und nicht schüchtern sein. Ich mache es auch gerne mal mit einem von euch. Irgendjemand, Freiwilliger. Und du machst das genauso, ja? Und ja, ich will euch nur kurz vorwarnen. Ich brauche den Ton noch mal eine Sekunde lang, ja? Also das sieht vielleicht ganz einfach aus, das zu machen, aber ich finde das schon sehr schwer, diese Übung. Also darüber hatten wir vorher noch nicht so gesprochen in unserem Dialog, aber es ist halt diese Diskrepanz dazwischen, wie etwas aussieht und das, was unsichtbar, monströs verkörpert wird oder eben eine Verkörperung, die queer ist, die behindert. Damit sieht man eine ganz andere Beziehung zu dem, was sichtbar ist. Das haben wir versucht, im Gespräch auch herauszuarbeiten.
Ja, you can totally do it.
Ja, das kann man auch zusammen machen, können wir mehrere machen. Ich unterstütze jetzt die Einzelnen einfach mal. Macht doch alle mal die Übung.
Feet in relation to the shoulders, very good. And you inhale a little bit from the nose. And then we do just the first part of leaning and giving away the weight. Yeah. And coming together with a sigh. And now we will do it a bit wilder. What about that? So inhaling from the nose and giving, 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 giving away. Yes. And exhaling. Could we try squatting? Yeah. So inhaling and squatting at the same time as giving. Squatting a little bit. Yes. And it's destabilizing a little bit. Good. And coming together. So the trick is not hold, but give. Queer generosity. Maybe a bit closer so that you can have the... Exactly, great. Inhale and squat. And come together. Yeah. And spend the time you want with it. And if you want to teach other people, I would really much appreciate it. How is it going?
It's great.
Do not hold. Give, 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 give. Stay with your core, but give. And come together. Wow.
There is a trio there. So.
Thank you. Thank you. Your best assistant ever. Yeah. I never did it with four, but we can. Oh my God. So we just lean first, maybe?
Sure.
Inhaling and giving. Yeah. So do not hold, just give away, and then coming together, we can do it better. Better. So do not hold. You stay with your core, but you just give everything you have to us. Yeah? Here we go. Yeah. And coming together. Great. You do the next phase with squatting?
Sure.
And I try to help someone else. Thank you. I look at you.
So not holding. Give, 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 give. Everything. Yeah. So he can relax also the pelvis. Yeah, with you I can touch. Not every. And then coming together.
I already breathed out.
So we do it again.
Yeah. Yes. Squatting one.
So, inhaling and giving. And coming together. And you can give, you can lean more on her.
Okay.
Like totally.
Okay.
Trust. It works. So inhaling and squatting. Yeah, or leaning. It's, sorry, I destabilized this relationship. Yes. Yes. Give, give, give. Great. And let go. Another day. Just believe. Another day. Just breathe.
Okay, so there's 10 minutes.
Jetzt haben wir eine 10-minütige Pause. Wir haben 10 Minuten, nicht alle. Wir haben. Aber wir sind schon fertig.
Thank you. Thank you, everyone. If anyone wants to try the exercise.
Wenn irgendjemand später nochmal die Übung probieren möchte,